willkommen zu einer neuen Folge von den Masters of the Digital Universe. Ich darf heute den lieben Chris begrüßen. Hallo Chris.
Hallo Lennart.
Schön, dass du da bist. Chris kommt von um die Ecke quasi, auch aus München. Früher Berater im Private Equity unterwegs, auch beim Online-Banking viel unterwegs gewesen und dann einer der Gründer und CMO von Clark geworden, einer der führenden InsurTech-Playern in Europa, die auch ein großes Office hier in München haben, richtig?
Ja, das große Office ist mein Homeoffice.
Ja, okay. Sehr gut, also, aber da ist ja noch Raum.
Ja, ja, das stimmt.
Das Main Office ist in Frankfurt ja, am Main.
Genau, ja. Richtig. Sehr ja, gut. Vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein.
Ja, toll, dass wir es schaffen, dass du es vor allem schaffst, ja, in deinem sicherlich vollgepackten Kalender hier noch einen Slot reinzukriegen. Ich freue mich natürlich ungemein, weil wir uns schon länger kennen. Chris und ich haben uns damals in der Beratung in Düsseldorf bei SAP kennengelernt, schätzen gelernt, lieben gelernt. Wir sind uns dann auch nochmal im Versandhandel bei neckermann.de über den Weg gelaufen. Der Kontakt ist nie abgerissen, was ich ja am allerwichtigsten finde. Und jetzt macht Chris so spannende Sachen, dass ich dachte, ich muss ihn unbedingt gewinnen, mal hier im Podcast vorbeizuschauen. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn wir heute vor allem über dich sprechen und deine Rolle bei Clark. Natürlich das ganze Thema Digitalisierung, digitales Marketing, was dich ja auch stark umtreibt. Aber vielleicht fangen wir auch erstmal an, Clark nochmal ein bisschen unseren Zuhörern zu erklären. Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an, wie ist die Idee entstanden, wie ist Clark entstanden? Sag uns mal, wie das gelaufen ist.
Ja, gerne. Also wie es, glaube ich, häufig so ist bei Ideen, wo man im Nachhinein dachte, die könnte ganz gut sein, war tatsächlich auch irgendwie ein bisschen Zufall mit dem Spiel. Also wir haben die Firma letztendlich zu viert gegründet und die Originalidee, die hatte mein Mitgründer Christopher, der erst Wimdu mitgegründet hatte und dann irgendwann rausgegangen war, ein bisschen Zeit hatte und sich überlegt hat, nach der anstrengenden Rocket-Internet-Zeit, bei Wimdu bringe ich mal ein bisschen mein Privatleben in Ordnung. Und man muss dazu sagen, Christopher ist wirklich ein Versicherungs-VIP-Kunde. Also er hat 12 Versicherungen und einen Doktortitel und dann aber festgestellt, dass selbst mit mehreren Tagen Aufwand er eigentlich nicht in der Lage ist, zu verstehen, ob er gute Versicherungen hat, ob die Tarife optimal sind. Und sich dann gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen heutzutage. Und dann ein bisschen recherchiert, so die Originalidee gehabt, dass man als Makler ja Anwalt des Kunde ist und dem Kunde hilft, sich im Versicherungsdschungel zurechtzufinden, dass aber vielleicht so dieses typische kleine Offline-Makler nicht das beste Modell ist, um heutzutage für den Kunden die besten Tarife zu finden. Und ja, hat sich dann eben überlegt, welche Skills, Kompetenzen braucht man für die Idee. Dann ja, Technologie heutzutage natürlich völlig klar. Da kam dann Steffen mit ins Spiel als CTO, als Mitgründer. Natürlich braucht man auch exzellentes Versicherungs-Know-how, um dann ein gutes Angebot machen zu können. Das ist dann Marco als Chief Operating Officer. Und bei einem innovativen Produkt, was erstmal keiner kennt, braucht man eben auch das Marketing. Und da kam ich das dann ins Spiel. Und wir haben uns letztendlich über Freunde, Bekannte, Netzwerk dann kennengelernt und dann auch jeweils relativ schnell für uns gesagt, super Idee. Wir finden uns alle sympathisch, glauben, das kann was werden. Und dann losgelegt. So kam das.
Super spannend. Wie habt ihr die Idee am Anfang in irgendeiner Form, außer in eurem Kreis mit den vielen Versicherungen, die ihr schon zusammen hattet, habt ihr die irgendwie validiert oder wie seid ihr da vorgegangen?
Mhm. Ja, das war damals, also wir sprechen jetzt über das Jahr 2015, die Zeit, wo Fintech, Insurtech gerade eigentlich so richtig Traction bekommen hat. Und in Berlin hatte der Jan Beckers gerade Finlieb gegründet mit dem Ramin Niroman zusammen. Und Christopher kannte die beiden aus der Berliner Startup-Szene und hat mit den beiden die Idee eben diskutiert. Da gab es dann auch Kontakte zu Leuten, die in der Versicherungsbranche schon lange unterwegs sind, dass das ein bisschen validiert werden konnte. Auch was bedeutet, ein Makler zu sein, wie die Regulatorik ist, gab es da Support. Insofern gab es dann natürlich dann erste Validierung, Regulatorik, Marktpotenzial und ob man als Makler per App überhaupt sinnvoll was machen kann. War aber jetzt auch nicht so, dass eine 100 Seiten Businessplan im Detail ausdiskutiert wurde, sondern ich sage jetzt mal, klar, man muss schon sicherstellen, dass man nicht nach 2 Monaten feststellt, dass man das gar nicht machen darf, was man da vorhat. Aber dann ging es eigentlich auch direkt los mit der ersten Produktversion.
Mit der ersten Produktversion, ja. Und vielleicht nochmal so ein bisschen Zoom back in dieses Jahr 2015 oder dann in die Anfänge des Aufbaus von dem Konzept und dann letztlich ja von der App, ja, und von dem eigentlichen Business Model. Inwieweit wie hat sich damals der Versicherungsmarkt online für euch dargestellt? Ich meine, man hatte ja mit Check24 schon einen sehr, sehr großen Player, der sehr viel Traffic gezogen hat, grundsätzlich auf das Thema Versicherung und auch Versicherungsangebote. Und damals natürlich, also ich kann mich jetzt schwer nochmal zurück in die Zeit versetzen, weil es mir eher weh tut, aber natürlich noch völlig gänzlich undigitalisierte Versicherungsunternehmen. Mhm. Wie hat sich die Market Opportunity da für euch, wie habt ihr die wahrgenommen?
Ja, ich denke, die Opportunity, die Chance, das war letztendlich das Bestimmende, warum wir alle gesagt haben, wir kündigen unsere Jobs und finden uns zusammen und gehen dieses Wagnis ein. Zum einen aus der eigenen Erfahrung. Wie du es gerade auch gesagt hast, ich glaube, das kennt jeder, dass man einfach kaum bis wenig Ahnung von seinen Versicherungen hat und das sehr schlecht und schwer bewerten kann. Und eigentlich in allen anderen Bereichen seines Lebens kann man ja das heutzutage sich gut informieren, eine gute Entscheidung treffen oder eben jemanden finden, der einen dabei unterstützt, an dem man das outsourced. Und nur im Versicherungsbereich war das eben sozusagen nicht möglich. Dabei ist der Markt riesig. Quasi jeder benötigt Versicherungen. Nicht jeder braucht viele oder gleich viele, aber dass die Versicherungen, die man hat, die richtigen sind, das ist eben schon, ich sag mal, fast ein Grundbedürfnis, sage ich mal. Und insofern war schon klar, der Markt ist groß, auch relativ schnell klar, die Kunden sind sehr unzufrieden. 2/3 aller Deutschen sind unzufrieden mit ihrer Versicherungsexperience. Das finde ich nach wie vor eine total verrückte Zahl. Ich sage immer gerne, wenn man sich ein Bütchen oder ein Späti anguckt oder ein Late-Night-Kiosk und 2/3 der Kunden sind unzufrieden, dann macht der relativ schnell wieder zu. Und in der Versicherungsbranche ist es für den Kunden halt schwer, eine sozusagen deutlich transparentere Alternative zu finden. Und deswegen ging das Modell natürlich immer so weiter. Und insofern war uns dann allen, glaube ich, relativ schnell klar, dass es einfach eine Riesenchance, eine Riesen-Opportunity ist. Was Konkurrenz angeht, natürlich Check24 ein sehr starker Player, insbesondere bei Sachversicherung online, Kfz, immer im Herbst sozusagen bekommen wir das ja alle mit im Fernsehen und auf sämtlichen Werbekanälen. Wir haben für uns halt dann auch relativ schnell am Anfang gesagt, ja, wir wollen uns differenzieren und haben auch eine Stärke in dem Bereich, die wir ausbauen können, eher auf Life and Health Versicherungen zu gehen, also eher komplexere Versicherungen, wo man schon sehr individuell auf die Kunden eingehen muss, wo auch persönliche Beratung sehr wichtig ist und eher weniger jetzt rein, sag ich mal, zu sagen, bei uns sind die Kfz-Versicherungen noch günstiger. Das ist sicherlich ein sehr schwieriger Markt. Und aus diesen, sag ich mal, Grundgedanken war dann für uns irgendwie schnell klar, Riesen-Opportunity, auch genug Platz im Markt und letztendlich auch eine Stoßrichtung, wo wir mit einer digitalen Versicherungsübersicht, wo wir jeden Tarif einzeln bewerten, sehr individuell auf die Kunden eingehen und eine sehr hochqualifizierte persönliche Beratung damit verbinden, dass das etwas ist, was funktionieren könnte.
Das eigentliche Monetarisierungsmodell zum Start lag aber zu 100% auf der Maklerprovision.
Liegt es auch heute noch. Also das muss man vielleicht kurz erklären. Ein Makler verdient typischerweise auf zwei Arten Geld. Das eine ist die sogenannte Bestandsprovision. Die bekommt ein Makler einmal im Jahr wiederkehrend ausgezahlt von Versicherungsgesellschaften dafür, dass er Bestandskunden hat, die er betreut, für die er da ist, für Fragen, vielleicht einmal im Jahr anruft und fragt, ob sich was geändert hat an der Lebenssituation des Kunden. Das Problem in Anführungszeichen daran ist ein bisschen, dass diese Bestandsprovision nicht so hoch ist und ein typischer Makler mit einem Eckbüro vielleicht 400-500 Kunden hat und davon nicht leben kann. Das ist, ich sage mal, mehr eine Unkostenvergütung. Und deswegen ist dann die zweite Art von Provision natürlich sehr wichtig, das ist die Abschlussprovision, die wir ja alle dann auch so kennen und die über die häufig diskutiert wird. Und sozusagen bei einem normalen Makler ist dann eben die Abschlussprovision sehr wichtig, damit er ja seinen Lebensunterhalt gut bestreiten kann. Und das ist dann auch klar, wenn er sich Mühe gibt, einen Kunden zu beraten, dann ist ein erfolgreicher Verkauf oder Vertragsabschluss natürlich essentiell. Und bei uns sozusagen haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir dieses Modell, was letztendlich vielleicht nicht ganz so im Sinne der Kunden dann immer ist, umdrehen über Digitalisierung und dann gesagt, naja, wenn wir es schaffen, nicht 400, 500, 600 Kunden zu gewinnen, sondern Zehntausende oder Hunderttausende vielleicht sogar einmal und dabei deutlich effizienter die Kunden bedienen zu können durch Automatisierung, durch Algorithmen, dann können wir vielleicht dahin kommen, dass diese Bestandsprovision für uns eben ein wichtiger Umsatztreiber ist, viel Deckungsbeitrag liefert und wir deswegen nicht jedem, der unsere App nutzt, der ein Kunde ist, unbedingt ein Produkt verkaufen müssen und schon gar nicht das, was eine hohe Provision bringt, sondern das Modell erlaubt es uns letztendlich, dem Kunden die Entscheidung darüber zu überlassen, ob er einen Vertrag wechseln möchte, ob er eine Lücke schließen möchte. Es ist auch völlig okay, wenn der Kunde sehr gut schon abgesichert ist, weil wir eben für die Kunden diese Bestandsprovision bekommen und durch die hohe Anzahl der Kunden, wir haben jetzt eine 500.000 Kunden in Deutschland und die hohe Effizienz eben davon, ja, die Firma schon gut betreiben können. Natürlich bekommen auch wir die Abschlussprovision, wenn ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, wie jeder andere Makler auch, und darüber freuen wir uns auch. Wir sind aber jetzt sozusagen bei einem einzelnen Kunden eben nicht darauf angewiesen, dass wir die bekommen. Das ist letztendlich, dreht das Modell dann wieder in Richtung des Kunden.
Nur ganz kurz mal auf die Customer Journey eingehen, wenn du sagst, das hat sich jetzt auch gar nicht so stark verändert von 2015 bis heute. Ich als Neukunde lade mir die App runter und werde ja wahrscheinlich erstmal aufgefordert, die eine oder andere Versicherung, die ich überprüfen lassen möchte, anzugeben.
Genau, richtig. Also ich sag mal, das Grundmodell hat sich insofern nicht verändert. Und wie du sagst, es ist letztendlich so, das erste Wertversprechen, was wir abgeben an unsere Kunden, ist, dass sie Transparenz bekommen. Transparenz über ihre bestehende Versicherungssituation, über jeden einzelnen Tarif, den sie haben. Und das funktioniert so, wie du gerade gesagt hast. Mein Kunde lädt sich unsere App herunter, sozusagen klickt kurz an, welche Versicherungen er hat. Also da muss man noch nicht mal Vertragsnummern oder ähnliches eingeben, sondern ist mal Allianz Lebensversicherung, HOK24 Kfz-Versicherung, kann man einfach auswählen. Dann gibt man kurz seine Adressdaten ein und unterschreibt ein sogenanntes Maklermandat. Dieses Maklermandat, das erlaubt es uns dann als jetzt offizieller Makler des Kunden zu den Versicherungsgesellschaften zu gehen. Dort holen wir die Vertragsdaten des Kunden ab, digitalisieren die und ab da läuft eben unser Algorithmus über die Daten und der Kunde bekommt in der App eine Übersicht. Bei jedem einzelnen Tarif ist der Tarif erstmal gut, hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber eben auch in Summe die Abdeckung, die ein Kunde über die Bestandstarife hat, passen die zu seiner Lebenssituation und Risikoneigung. Auch da, es gibt halt Leute, die wollen sehr viel absichern. Es gibt Leute, die wollen eher nur die Basissachen absichern. Das wird alles mit einbezogen und das ist nach wie vor das Grundmodell. Dahinter, wenn ein Kunde dann seine Tarife verbessern möchte oder Lücken schließen möchte, arbeiten wir mit quasi allen deutschen Versicherungsgesellschaften zusammen. Und das muss man sich so vorstellen, das sind halt Zehntausende von Versicherungstarifen. Das kann kein einzelner Mensch überblicken, auch nicht ein Makler, der sich viel Mühe gibt. Und deswegen setzen wir da halt voll auf Digitalisierung, unseren Algorithmus, der dann für jeden Kunden, basierend auf der individuellen Lebenssituation, aus diesen Zehntausenden von Tarifen den besten heraussucht. Das ist das Grundmodell, die Grund-Customer-Journey.
Wenn wir jetzt mal von dieser Customer-Journey der In-App-Customer-Journey nochmal ein bisschen rauszoomen, also auf den, sagen wir mal, Funnel, ja, Funnel-View, dann müsst ihr ja erstmal Awareness schaffen jetzt für dieses Thema Clark, also für dieses Thema, es gibt da einen Online-Makler, der euch helfen kann, und die Kunden erstmal dazu oder die potenziellen Kunden erstmal dazu zu bringen, die App überhaupt runterzuladen. Das ist wahrscheinlich der erste große Schritt. Du kannst mich gleich berichtigen, aber du nix. Und der zweite große Schritt ist ja dann, in der App-Nutzung diesen Haken zu bekommen. Ja. Kannst du da, also ohne jetzt natürlich konkrete Zahlen zu nennen, aber kannst du da mal so ein bisschen die Evolution beschreiben, die ihr da genommen habt seit Start?
Ja, das ist natürlich ganz essentiell, was du sagst. Also erstmal Menschen auf unseren Service aufmerksam zu machen, dass eine Produktinnovation ist, dann auch zu erklären, was die Benefits sind, dann den Kunden dazu bekommen, dass er eine Registrierung durchläuft, wo man schon definitiv persönliche Daten angibt, seine eigenen Versicherungen angibt, einen Vertrag zu unterschreiben, das Maklermandat, das ist zwar kostenlos für den Kunden, aber es ist eben eine Unterschrift und auch nicht jeder weiß vielleicht, was ein Maklermandat bedeutet oder auch nicht bedeutet, und dann eben vielleicht auch noch in der App neue Versicherungen zu kaufen und abzuschließen. Das ist schon natürlich viele Hürden sozusagen auf dem Weg für den Kunden und deswegen haben wir da von Anfang an eigentlich sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt, diese Journey so einfach wie möglich natürlich für den Kunden zu gestalten, aber auch immer zu verstehen, welche emotionalen Hürden gibt es bei jedem einzelnen Schritt dieser Journey, wie können wir die verbessern, wie können wir die Landingpage oder die einzelnen Prozessschritte so gestalten, dass diese Hürden beseitigt werden, dass die Fragen beantwortet werden, ohne natürlich zu lange Texte zu haben oder jedes kleinste Detail noch zu erläutern. Das bringt natürlich auch nichts. Und da gibt es auch kein Patentrezept. Das ist wirklich tägliche Arbeit der Prozessoptimierung, Continuous Improvement. Und da haben wir sehr beharrlich und mit sehr viel Fokus sozusagen dran gearbeitet und über die Zeit dann auch wirklich sehr hohe Conversion Improvements halt erzielt an jedem einzelnen Schritt und teilweise natürlich auch mit Verbesserungen, wo man sich denkt, verrückt, ja. Also kleine Änderungen mit, ich sag mal, einem Satz, der oben auf einem Prozessschritt steht, teilweise 10-15% mehr Conversion, also mehr Kunden fürs gleiche Geld. Das sind natürlich dann die schönen Wins immer. Aber klar, teilweise hat man 0,5-0,2% Improvement durch Tests, aber dieses Continuous Improvement, das ist extremst wichtig bei einem innovativen Produkt mit vielen Hürden, wie gerade beschrieben, definitiv.
Habt ihr da auch nicht nur rein digitale Hilfsmittel genommen? Also habt ihr in irgendeiner Form auch einen Beratungsservice telefonisch oder sind das alles Bots? Also wie digitalisiert ist dieses ganze Thema Service und vielleicht auch Hilfestellung bei diesen einzelnen, um überhaupt über die einzelnen Hürden zu springen?
Ja, also sozusagen, wenn ein Kunde sich die App runterlädt und sich anmeldet, also der Sign-up-Funnel, da, das ist komplett digital, da gibt es auch keine Service-Line, die einen unterstützt oder so, sondern da war immer unser Anspruch, das so zu gestalten, dass möglichst viele Kunden von alleine sozusagen durchnavigieren können. Ich hatte vorhin gesagt, die meisten Leute kennen sich mit ihren Versicherungen nicht aus, weil es eben sehr intransparent alles ist. Und unser Anspruch ist es eben, Versicherungen möglichst einfach zu machen. Und wenn wir dann sagen, naja, wir müssen schon mit den Leuten sprechen, damit sie verstehen, wie sie sich anmelden können, dann würden wir das ein bisschen unserem Anspruch, glaube ich, nicht gerecht werden. Im Service haben wir eigentlich einen Mix. Also wir haben einen Chatbot, der auch extremst genutzt wird. Das ist der mit Abstand am häufigsten genutzte Kundenkontaktkanal bei uns, auch schon seit langem. Und das ist schon echt spannend. Warum wird der Chatbot so viel genutzt? Bei Kunden sozusagen ist im seltensten Fall so, dass sie so strukturierte Fragen haben, dass sie eine Stunde Beratungsgespräch jetzt direkt mal benötigen, wenn sie sich vielleicht erstmal über ein Produkt, eine Versicherung informieren wollen und noch nicht kaufen wollen. Sie haben vielleicht 1, 2, 3 Fragen und dann bekommen sie Antworten und dann ergeben sich weitere Fragen. Für 1, 2, 3 Fragen sind aber viele Kunden nicht bereit, ein persönliches Treffen mit einem Makler oder einem Vertreter einzugehen, das eine Stunde dauert, wo dann auch ein bisschen Druck entsteht, dass man vielleicht auch doch was kaufen soll sozusagen. Und selbst bei einer Hotline anzurufen, macht man halt auch nicht so gerne, wenn man eigentlich nur 1, 2 Sachen beantwortet haben will. Und genau da kommt unser Chatbot ins Spiel. Es ist also eine letztendlich sozusagen sehr geringe Hürde für Kunden, einfach wie WhatsApp zu fragen, ich habe die und die Frage zu meiner bestehenden Versicherung, wie sieht denn das aus? Und dann bekommt er halt ein paar Minuten später eine Antwort. Also total niedrige Barriere. Und ich nenne das immer Atomisierung des Prozesses. Also der Kunde hat eine Frage und muss nicht eine riesige Hürde überspringen, was sie meistens nicht machen, sondern er kann das einzelne Atom, die einzelne Frage stellen, bekommt eine Antwort und 2 Tage später stellt er dann eben die nächste, wenn er gerade in der U-Bahn nach Hause sitzt. Und irgendwann hat er dann genug Fragen gestellt, dass er sagt, ja okay, jetzt bin ich bereit, wirklich auch ein Beratungsgespräch zu machen oder in der App einen Kaufprozess einzuleiten. Und ja, das ist, glaube ich, ein cooles Teilprodukt und eine coole Funktion, die wir da gebaut haben.
Jetzt bist du ja in deiner Funktion als Chief Marketing Officer für ganz schön viel verantwortlich, was jetzt auf diesen Funnel bezogen wirken sollte. Ja? Kannst du das mal beschreiben? Also was ist heute dein Tätigkeitsfeld? Vielleicht ist es, wie hat sich es auch verändert, ja, aber was macht dein Bereich konkret um diesen Funnel und diese Hürden natürlich, also den Funnel erstmal wachsen zu lassen vorne und mehr und mehr Leute über die Hürden springen zu lassen?
Ja, also ich denke, der Hauptfokus, den wir im Marketing haben, mein Team und ich, das ist eben wirklich Growth zu erzeugen, Wachstum. Das, wie du es gerade letztendlich gesagt hast, mehr Leute vorne in den Funnel zu bekommen, also erstmal auf uns aufmerksam zu machen, dann Relevanz zu schaffen. Also letztendlich wacht ja niemand von uns, hoffe ich zumindest, morgens auf und sagt, super, heute kann ich mich und darf ich mich 2 Stunden mit meinen Versicherungen beschäftigen. Da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut. Das ist bei anderen Produkten der Fall, bei Versicherungen nicht. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das heißt, wir müssen aber schon sagen, hey, lieber potenzieller Kunde, du hast heute noch nicht an deine Versicherung gedacht, das passt auch. Aber denk doch mal drüber nach. Wahrscheinlich hast du nicht so viel Ahnung und weißt nicht, ob du zu viel zahlst oder weißt nicht, wenn etwas passiert, ob du das Geld bekommst, was du dir da erwarten würdest. Die gute Nachricht ist, wenn du 5 Minuten Zeit investierst und dich einmal in unserer App anmeldest, kostenlos, dann hast du einfach diese Transparenz. Ja? Und das ist eben so, ich sag mal, die Grundaufgabe, die wir zunächst haben. Und wenn dann ein Kunde sich für uns interessiert, also auf die Webseite sich durchklickt oder drauf geht, oder hingoogelt oder im App Store die App runterlädt, dann kommt da eben diese Conversion-Funnel-Optimierung ins Spiel. Also welche Informationen müssen wir an welchem Schritt wie dem Kunden präsentieren, damit er einen Schritt weitergeht und möglichst viele User im Funnel dann auch die Conversion durchführen, also wirklich Kunde werden und unterschreiben. Und das ist eigentlich das, wo der Großteil meines Teams sich Tag und Nacht mit war. Tag, abends und früh morgens mit beschäftigt.
Nicht nachts.
Gedanklich vielleicht.
Aber strategisch gesehen wäre jetzt vielleicht, um nur ein bisschen das zu abstrahieren, ihr macht jetzt nicht Marketing für einen Online-Händler oder im Sinne eines Online-Händlers, sondern eigentlich mehr im Sinne einer Love-Brand, oder?
Ja, ich denke, wir haben sozusagen mehrere Elemente bei uns im Marketing drin. Zum einen investieren wir seit knapp 2 Jahren auch in unsere Brand, ganz explizit mit Branding-Maßnahmen, Branding-Kampagnen. Zum anderen haben wir natürlich aber auch ein großes Performance-Marketing mit den klassischen E-Commerce-Mechanismen, Conversion-Funnel-Optimierung, AB-Testings etc. Aufgebaut. Warum fahren wir da sozusagen eine Parallelstrategie? Ich denke sozusagen ohne Performance-Marketing muss übrigens nicht immer digital basiert sein. Wir haben auch mehrere Offline-Kanäle, die wir performant aussteuern. Ohne das, ja, ist es, glaube ich, heutzutage extremst schwierig, einfach einen guten ROI zu erzielen mit den Marketing-Budgets. Das heißt, das ist immer die Grundlage oder sollte es, glaube ich, sein für jede Firma. In unserem Bereich mit auch letztendlich einer Wachstumsambition, die wir haben, wir wollen der größte Versicherungsmakler in Europa werden. Und Versicherungen sind eben ein Thema, wo ein Kunde uns Vertrauen entgegenbringen muss, um persönliche Daten uns zu geben, um erstmal zu sagen, ja, ich höre mir an, sozusagen, was ihr zu sagen habt. Da ist eben Brandaufbau und sozusagen dem Kunden zu vermitteln, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen nicht eine kleine App-Startup-Klitsche sind, wo dann mal ein paar Leute gucken, was läuft, sondern dass wir halt 100 hochqualifizierte Berater haben, die ganz individuell jeden Kunden beraten, wenn er das möchte. Das ist für uns in unserer Industrie, in unserem Geschäftsmodell eben auch dann ein wichtiger Aspekt, wo wir jetzt die letzten 2 Jahre dann auch investiert haben.
Also du hast ja das Zusammenspiel schon angesprochen zwischen Brand Marketing und Performance Marketing. Jetzt so aus einer Steuerungsperspektive, inwieweit unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel von einer Steuerung bei einer klassischen tradierten Bank mit einem Online-Banking als Extension?
Ja, ich denke, also was teilweise in größeren Organisationen natürlich eine Herausforderung ist, dass es verschiedene Abteilungen, Bereiche gibt, die verschiedene Ziele haben und es dann sehr schwer ist, eine einheitliche Sicht auf den Marketing-Erfolg in dem Moment zu haben. Also beispielsweise kann man vielleicht eine in Anführungszeichen klassische Marketingabteilung haben, dann hat man vielleicht eine E-Commerce-Abteilung und dann gibt es vielleicht auch noch eine Corporate Communications-Abteilung und jeder davon hat seine eigenen Ziele und sein eigenes Budget und natürlich gibt es Austausch, aber eine wirklich konsistente Sicht und eine sozusagen Near-Time-Allokation von Budgets auf das, was an dem Tag oder in der Woche am besten performt, das ist in so einer Organisationsstruktur natürlich kaum möglich und auch eine einheitliche Datensicht häufig dann nicht gegeben. Und wenn eine einheitliche Sicht da ist, dann ist es für den normalen Marketing-Manager oder E-Commerce-Manager teilweise auch einfach schwierig, Analysen zu ziehen. Und da muss man wieder eine Anfrage stellen beim BI-Team und das dauert. Und das ist, denke ich, bei uns oder grundsätzlich Startups, jüngeren Unternehmen ein extremst großer Vorteil, dass diese ganzen Facetten des Marketings typischerweise halt in einem Team, in einem Bereich liegen, dass natürlich dann auch eine einheitliche Datenbasis da ist und die Daten eben so nach oben gehoben werden im System, dass jeder Manager bei uns jede Menge Analysen ziehen kann, und zwar real-time, indem man sich einfach in unser BI-Tool einloggt. Und das ermöglicht eben eine, sagen wir, End-to-End-Sicht, das ermöglicht sehr schnelle Reaktion auf das, was passiert, das ermöglicht eine optimale Budgetallokation und es enabled jeden Mitarbeiter letztendlich eigenständig Entscheidungen zu treffen. Ich denke, das ist ein großer Unterschied zu vielen sehr großen Organisationen.
Mhm. Wenn es jetzt um die eigentliche Budgetierung geht und um die eigentlichen Zielsetzungen, unterscheidet sich das auch aus deiner Sicht? Also habt ihr eine andere Sicht auf den zentralen KPI? Oder ist das ähnlich?
Ich denke schon, dass unsere Steuerung sich zu vielen Unternehmen unterscheidet. Ich kann jetzt natürlich da auch nicht für alle Unternehmen in Deutschland sprechen oder weiß auch nicht genau, bei einigen habe ich es kennengelernt. Ich meine, bei uns im Marketing haben wir ein Endziel, und das ist, Umsatz zu generieren. Und zwar möglichst viel Umsatz mit möglichst wenig Budgeteinsatz und letztendlich einen hohen ROI zu erzielen. Und was wir dann machen, ist nicht, wir, sag ich mal, suchen uns irgendwelche KPIs aus, von denen wir glauben, dass die bestimmt auch auf den Umsatz einzahlen, sondern wir messen eben, wo geben wir Geld aus und welche Marketingmaßnahmen und wie viel Umsatz wird letztendlich generiert, und darauf steuern wir. Und das ist natürlich nicht in jeder Unternehmung so, weil vielleicht die Sicht gar nicht drauf da ist, dass man das messen könnte. Oder weil in verschiedenen Bereichen vielleicht unterschiedliche Ziele sind. Im Marketing gibt es vielleicht Brandziele, weil die Unternehmen schon sehr groß sind und man natürlich die starke, wichtige Marke nicht beschädigen will und bekannter machen möchte. Wo jetzt aber erstmal nicht ein direkter Connect zu der Umsatzwirkung dieser Maßnahmen vielleicht da ist. In der E-Commerce-Abteilung wird vielleicht auf Conversions gesteuert, weil man die jeden Tag ja messen kann. Und vielleicht auch noch den CPA, aber wie die Kundenqualität ist, wie der Churn ist, also wie viele Kunden dann wirklich 1, 2, 3, 4, 5 Jahre da bleiben, ist vielleicht auch nicht in jedem Unternehmen sozusagen komplett transparent. Dann gibt es vielleicht das Bestandskundenmarketing oder die Produktteams, die wiederum andere KPIs haben. Und bei uns ist es so, dass das Marketingteam, das Produktteam und das Sales-Team, das Vertriebsteam, wir haben alle ein Ziel, nämlich Umsatz, auch alle das Gleiche. Natürlich hat jeder dann andere Detail-KPIs, die er optimiert, also Treiber-KPIs letztendlich. Bei uns im Marketing eben Impressions, Klicks, Funnel-Starters, Funnel-Abschließer. Aber wir haben eben auch zum Beispiel ein KPI für die Kundenqualität und geben jedem Kunden über einen Algorithmus einen Customer-Lifetime-Wert, wenn er sich anmeldet, und darüber versuchen wir eben den Umsatz bestmöglich zu steigern, genau wie die anderen Teams in ihrem Bereich.
Jetzt macht ihr aber natürlich auch Brandmarketing, und Brandmarketing und Umsatz ist natürlich also relativ indirekt, und selbst wenn er jetzt ein völlig ausgeklügeltes Attributionsmodell dazwischen setzt, irgendwo musst du natürlich auch Budgetentscheidungen treffen, die sicherlich sich eher indirekt oder langfristig oder auf andere Art und Weise auf das Thema Umsatz auswirken. Also wie habt ihr das vor 2 Jahren dann dazu gebaut, das Thema Brandmarketing?
Ja, ist eine super Frage, und tatsächlich auch, ich glaube, da gibt es keine Patentantwort. Für uns war letztendlich erstmal das Grundlegende, ich kann gleich ein bisschen dazu vielleicht erzählen, wie die Entscheidung kam, dass ich gesagt habe, wir sollten in Brand investieren. Letztendlich war dann aber das Entscheidende, dass wir, nachdem wir angefangen haben, in Brands zu investieren, geschaut haben, jeden Monat, die gesamten Marketingkosten, Brandkosten plus Performancekosten zusammengerechnet, haben wir mehr Kunden und niedrige CPAs als vorher oder nicht? Ist der CPA, der Gesamt-CPA, including Brand sozusagen, ist der gestiegen, ist der höher geworden oder ist der gesunken? Und das ist der Lackmustest. Man rechnet halt einfach alle Kosten, die wir ausgeben, zusammen, guckt, was kommt an Kunden und Umsatz raus, und das muss halt besser sein als vorher. Und das war dann Gott sei Dank auch so. aber dadurch kann man es natürlich messen, erstmal auf Oberlevel. Die Herausforderung ist im Brandmarketing dann eher im Detail, also zu verstehen, jede einzelne Brandmaßnahme, was bringt die? Was wir da gemacht haben, als wir mit Brand gestartet sind, haben wir gesagt, also strategische Hypothese ist, wir müssen unsere Markenbekanntheit erhöhen, damit wir nicht nur in Anführungszeichen im Pool der Early Adopter fischen. Wir müssen uns bekannter machen erstmal. Haben uns auch ein Ziel vorgenommen, was wir erreichen wollen in der Markenbekanntheit. Und hatten dann aber auch schon die Hypothese, naja, und haben natürlich mit vielen anderen Unternehmen gesprochen, wenn wir jetzt anfangen in Brands zu investieren, dann kann das schon auch vielleicht mal 2-3 Monate dauern, bis die Markenbekanntheit sich erhöht. Wir haben auch da ein Tracking aufgesetzt, wo wir jede Woche die Markenbekanntheit gemessen haben, wollten aber natürlich jetzt auch nicht 2-3 Monate lang Millionen von Euro investieren, um danach mal zu gucken, ob das funktioniert hat, weil das Geld natürlich ausgegeben ist dann. Und was wir gemacht haben, so als Hack sozusagen, war, dass wir auch für die Brand-Initiativen einen CPA vorgegeben haben. Der war höher als der Performance-CPA. Ist natürlich auch mal die Frage, wie viel höher setzt man den jetzt an und so weiter. Und dann haben wir uns ein paar Gedanken zu gemacht. Aber auch da muss man, glaube ich, da mal sagen, woran glaubt man, dass das noch profitabel werden kann? Und haben dann die Brand-Maßnahmen gestartet und nach Performance-Gesichtspunkten ausgesteuert, nämlich auf dem CPA, der aber, wie gesagt, etwas höher war dann als der Brand-CPA. Und die Hypothese war, naja, wenn wir jetzt 10 Brand-Initiativen starten und eine davon hat einen Brand-CPA, der 10-mal höher ist als andere Maßnahmen, dann wird sehr wahrscheinlich die Maßnahme, wenn wir sie weitermachen, nicht die sein, die unsere Brand-Awareness am meisten steigert. Sie scheint nämlich ziemlich ineffizient zu sein. Das war so die Grundhypothese, die wir hatten, dass auch Brand-Maßnahmen, die zu direkten Reaktionen, zu Klicks und sogar auch zu Sign-Ups führen, wahrscheinlich auch Midterm besser für die Brand-Awareness sind als Maßnahmen, die erstmal wenig Reaktionen erzeugen. So, und so haben wir uns sozusagen eine Brücke gebaut, um auch die Brand-Investitionen letztendlich täglich messen zu können. Und wir haben dann auch 1-2 Initiativen und neue Kanäle nach 2 Wochen direkt abgedreht auf Basis dieses Steuerungssystems. Und da war es eben tatsächlich auch so, sozusagen jetzt hinten um die Geschichte aufzulösen, dass unsere Markenbekanntheit dann auch tatsächlich stark gestiegen ist, aber eben wirklich eher so 10-12 Wochen nach Start des Brandings haben die Zahlen erst nach oben gegangen sind.
Aber trotzdem, also ich meine, als Kern-Takeaway ist doch die Trennung zwischen Brand-Marketing und Performance-Marketing stellt Unternehmen vor so viele Schwierigkeiten. Ja. Andersrum gesagt, man muss es in irgendeiner Form alignen. Oder was heißt in irgendeiner Form? Man muss es alignen und man muss auch Brand-Marketing als Performance-Marketing-Initiative sehen, vielleicht mit etwas anderen Vorgaben. Aber wenn man es in einem anderen Steuerungsmuster unterwirft, dann wird man nie Klarheit haben, inwiefern das wirklich auf letztlich ja, Umsatzwachstum oder Konvertierung einzahlt.
Ja, würde ich dir absolut recht geben. Also das, wenn man 2 verschiedene Steuerungssysteme hat, am besten noch 2 Teams, die erstmal getrennt agieren, das ist extrem schwer. Letztendlich bringt man 2 verschiedene Messages an die Kunden und arbeitet ein Stück weit dann auch in 2 verschiedene Richtungen. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, das effizient zu gestalten. Wir haben auch da sozusagen, kann ich auch erzählen, ist kein Geheimnis, wir haben nicht eine so starke Trennung gehabt. Wie gesagt, wir haben das natürlich zusammen betrachtet. Trotzdem sind wir dann auch irgendwie an den Punkt gekommen, dass wir unser Performance-Marketing laufen hatten, wo ja auch täglich neue Werbemittel gebaut werden von den Designern. Die werden täglich getestet in den Kanälen und dann ausgetauscht. Und bei den Brand-Initiativen haben wir gesagt, die sollen auch sozusagen qualitativ hochwertiger sein in der Produktion. Das heißt, die haben mehr Vorlauf. Wenn wir 2 Tage TV-Shoot machen, muss es halt 2 Monate lang vorbereitet werden. Und das war dann tatsächlich auch schwierig, diese 2 Geschwindigkeiten allein zu haben. Und auch für die Mitarbeiter diese 2 Geschwindigkeiten und dass es eben nicht dazu führt, dass man sagt, ja, ich konzentriere mich jetzt mehr auf den Branding-Aspekt oder mehr auf die Branding-Werbemittel, weil das ist ja die große Produktion, die viel Geld kostet, während die Performance-Werbemittel genauso wichtig sind oder vielleicht am Anfang sogar noch wichtiger, weil mehr Budget reingeht. Das ist schon nicht so leicht für uns gewesen. Da haben wir dann auch irgendwann gemerkt, dass es angefangen ist, so ein bisschen auseinanderzugehen und haben dann dabei auch versucht, direkt zu reagieren und wirklich die Kommunikation einheitlich zu gestalten. Es gibt verschiedene Kampagnen, die haben auch leicht unterschiedliche Ziele, aber letztendlich geht es immer um die Frage, bringt das Investment mehr Umsatz kurz- und mittelfristig?
Also jetzt klingt das ja alles nach einem sehr gut aufgesetzten Marketing, also your job is done. Oder was sind jetzt die aktuellen Herausforderungen und die Herausforderungen für die Zukunft. Ja, ja, du hast es ja schon angedeutet, die quasi Messlatte und die Zielsetzung ist ja ziemlich klar. Ihr wollt der größte Makler werden, also nicht Online-Makler, sondern der größte Versicherungsmakler in Europa. Das ist ja schon eine Ansage. Online wäre es vielleicht, habt ihr es vielleicht ja schon erreicht, weiß ich gar nicht, aber das ist also ordentlich viel Wachstum noch wahrscheinlich notwendig für. Wie wollt ihr das meistern, ja? Oder auch wieder spezifisch jetzt auch auf dein Aufgabenfeld gefragt, ja, wie verändert sich das jetzt?
Ja, absolut. Also wir haben natürlich noch große Ziele und am Anfang stehen wir nicht, das wäre jetzt falsch gesagt, aber haben natürlich noch eine große Aufgabe vor uns, ganz, ganz klar. Ich meine, vielleicht um so die Dimension auch nochmal ein bisschen einzuordnen. Wir haben jetzt in Deutschland über eine halbe Million Kunden, die uns vertrauen. Der größte deutsche Makler hat 550.000 Kunden. Insofern sind wir da schon auf einem ganz guten Weg von der Kundenanzahl, auch nach vorne oder ganz nach vorne zu kommen. Europaweit, wir sind vor 2 Jahren in Österreich gestartet als erstem Auslandsmarkt, sind natürlich da noch dann ein Stück weit davon entfernt, sozusagen irgendwo in den Top 5 der Makler zu sein. Und in den anderen europäischen Ländern sind wir mit unserer App noch gar nicht aktiv, haben aber Ende letzten Jahres eine Firma akquiriert, finanzen.de, die zusätzlich noch in England, Frankreich, Holland und der Schweiz aktiv ist. Allerdings mit einem Lead-Generierungsmodell. Also finanzen.de und in Deutschland natürlich auch generiert Versicherungsleads. Und das heißt, dass wir da natürlich auch noch vor der Aufgabe stehen, unsere Produkte in diese Länder zu bringen, die Businesses zu integrieren. Da haben wir natürlich einen großen Weg noch vor uns. Im Marketing, um auf den Teil deiner Frage einzugehen, werden wir letztendlich dementsprechend auch unterschiedliche Maturities in den Ländern haben. In Deutschland sind wir jetzt in unserer Kernzielgruppe bei 40% gestützter Markenbekanntheit. Also man kennt uns vielleicht schon, der eine oder andere, würde ich mal formulieren. In UK gibt es die App noch gar nicht. So, da sind wir bei Nullen. Das bedeutet, dass die Aufgaben unterschiedlich sind. In Deutschland kommen wir jetzt eher in die Phase mit einer langsam etwas reifer werdenden Brand und einer doch auch größeren Kundenbasis ich sag mal, ein Continuous Improvement auch gesamthaft einzuziehen, also mehr 1% Improvement pro Woche als 10% in den letzten 2 Tagen des Monats. Und das bedeutet auch, weil wir natürlich mittlerweile sehr viele Marketingkanäle betreiben. Früher, da haben wir jeden Monat 10 neue Sachen getestet und dann haben 2 bis 6 funktioniert. Und wenn man effizient getestet hat und gut, dann ist man darüber stark gewachsen. Und das geht gar nicht mehr, weil so viele Kanäle gibt es gar nicht mehr, die wir noch testen könnten. Das heißt, es ist eben wirklich, sich zu überlegen, wie können wir 1% der Leute dazu bekommen, mehr zu klicken und wirklich eher eine Feinoptimierung, aber auf einer hohen Scale natürlich, sodass die Effekte 1% pro Woche dann auch 50, 60, 70, 80% Wachstum pro Jahr letztendlich bringen auf Hunderttausenden von Kunden und einem sehr gesunden Umsatz. Und wenn wir die App in UK launchen, was der nächste Markt ist, der nächste internationale Markt, dann wird es eben darum gehen, fast wie ein Startup wieder reinzugehen und die App bekannt zu machen. Die App wird auch einen anderen Funktionsumfang haben, weil der Markt in England schon sich deutlich unterscheidet von dem deutschen Markt, muss man sagen, sodass eben mit unserem Team vor Ort, was sozusagen bisher das Lead-Geschäft gemacht hat, wir ganz eng zusammenarbeiten und auch wir sehr stark lokalisiert arbeiten werden. Also das Team vor Ort wird eben insbesondere auch sagen müssen, wie sie glauben, was der Kunde benötigt, was die wichtigsten Funktionen sind. Und wir aus dem deutschen Marketing oder dann dem Clark Group Marketing versuchen das eben bestmöglich zu unterstützen mit den Learnings, die wir gemacht haben beim Aufbau, Einführung einer digitalen Versicherungs-App. Und insofern ändert sich die Aufgabe da schon, je nachdem, wie mature wir jetzt in Deutschland sind oder wie frisch, jung, launchmäßig wie in anderen Ländern halt nochmal reingehen werden.
Ist das eine bewusste Entscheidung, jetzt einen Markt zu nehmen, der anders bespielt werden muss und nicht eher erst in die Rollouts in, sagen wir mal, ähnlichere Märkte zu investieren?
Es hat eigentlich mehr Gründe, die sag ich mal, intern sind, im Sinne von uns, also die UK-Landesgesellschaft, die ist schon recht groß und stark gewachsen in den letzten Jahren. Also da haben wir knapp 100 Leute. so dass die internen Capabilities bei uns einfach eher da sind, dass wir die App zeitnah launchen können. Zudem ist es auch so, dass englische Kunden deutlich weniger Versicherungen haben als deutsche oder Kontinentaleuropäer, sodass der Funktionsumfang der App auch ein Stück weit kleiner und schmaler sein kann, sodass die Entwicklungszeit und Komplexität geringer ist. Und das waren eher so die Gründe, dass wir gesagt haben, wir launchen jetzt in UK, weil es einfach schneller geht und wir schneller Erfolg haben können und schneller iterieren können.
Ist das jetzt das ganze Thema Internationalisierung? Ist das ein Thema, was dir auch persönlich jetzt Freude bereiten dürfte die nächsten Jahre?
Ja, absolut, absolut. Also ich meine, in unserem Executive Committee, wir alle beschäftigen uns damit sehr viel und natürlich auch mit unseren Managing Directors vor Ort in UK und Frankreich und so weiter. Und das ist natürlich nochmal eine ganz neue Herausforderung. Also wir sind erfolgreich nach Österreich expandiert seit 2 Jahren und wachsen da auch, so wie wir uns das vorgestellt haben. Aber komplett fremdsprachig zu gehen, auch in Märkte wie UK, die sich nochmal deutlich unterscheiden, das ist natürlich eine spannende Herausforderung. Und das Gute für uns ist eben, dass wir nicht komplett ohne Wissen das machen müssen, sondern vor Ort eben sehr gute, kompetente Leute haben durch die Akquisition, mit denen wir zusammen den Launch machen können. Also wir wissen, wir können das Produkt internationalisieren. Wir kennen uns nicht im Detail in UK aus mit dem Markt, haben aber jetzt Gott sei Dank kompetente Kollegen, die das Geschäft da schon erfolgreich betreiben. Und insofern, ja, freue ich mich absolut drauf, auf die Herausforderung. Ja.
Wenn man einmal ganz kurz auf die Gesamtwetterlage schaut und den Druck, den es ja jetzt nicht nur auf Unternehmen hat, sondern natürlich auf den Konsumenten an sich, ist es zu salopp und zu vereinfacht gedacht, dass das eher positive Auswirkungen für euch haben dürfte, weil natürlich sinkt die Konsumlaune. Gleichzeitig wird wahrscheinlich der Euro in Anführungsstrichen häufiger mal umgedreht und jedwede Möglichkeit, sich zu optimieren auf einer Haushaltsbasis, steht ja wahrscheinlich immer mehr im Vordergrund bei dem Einzelnen. Also ist das was bei dem man behaupten kann, dass ein Geschäftsmodell wie das eure, eher profitiert?
Ich denke, für uns und meine Sicht ist eigentlich, dass gute Modelle, die für den Kunden einen großen Mehrwert bringen und deutlich besser sind als das, was der Kunde sonst bekommen kann, sich immer durchsetzen werden. Natürlich, wenn Krisen sind oder das Konsumentenverhalten sich ändert, dann hat das auch Auswirkungen kurzfristig. Ich denke, langfristig setzt sich immer das beste Modell durch. Und jetzt konkret sozusagen, wir hatten im ersten Corona-Lockdown beispielsweise schon ein bisschen weniger Kunden, die sich angemeldet haben. Ich glaube, da waren wir alle beschäftigt damit zu verstehen, wie wir im Supermarkt noch essentielle Papierprodukte bekommen können sozusagen oder die Kinder vielleicht vernünftig zu versorgen zu Hause. Das hat man dann schon ein Stück weit gemerkt, in dem Fall eher ein Stück weit negativ für uns. Dann gab es aber eigentlich im ersten Corona-Sommer so totales Nachholgeschäft und alle dachten schon fast, Corona ist vorbei sozusagen. Jetzt mit den aktuellen Situationen, das ist natürlich Wahnsinn erstmal, was gerade passiert. Krieg in Europa und Inflation und die Klimakrise und Corona gibt es ja übrigens immer noch auch noch. Da merken wir schon, dass auch über Marktforschung, dass die Einstellung der Konsumenten sich verändert. Das Konsumentenvertrauen ist, glaube ich, aktuell auf dem niedrigsten Stand seit 15 Jahren oder irgendwie sowas Verrücktes. Für uns kurzfristig, wie gesagt, hat es weder positiv noch negativ besonders große Auswirkungen. Ich denke, Versicherungen sind sowieso ein Produkt. Wenn Krisen sind, macht man sich vielleicht eher nochmal Gedanken, brauche ich nicht doch mehr Absicherungen als zu sehr guten Zeiten. Auf der anderen Seite muss man vielleicht ein Stück weit oder will auf den Euro genauer gucken. Ich denke, das hält sich irgendwo die Waage. Versicherungen scheinen mir da dann doch eher ein wenig zu reagieren auf äußere Umstände. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich immer das beste Produkt durchsetzen wird auf eine 10-15-Jahres-Sicht. Auch die Inflation, die hohe Inflation, die wird nicht für immer da sein und hoffentlich auch nicht allzu lang. Der Krieg, das wissen wir natürlich nicht, aber wird hoffentlich auch irgendwann vorbei sein, insbesondere für die Betroffenen. Aber natürlich sind wir auch alle dadurch beeinflusst. Insofern, wenn wir auf eine 10, 15, 20 Jahre Sicht schauen, dann geht es für uns eigentlich mehr darum, wie können wir ein Produkt bauen, was superior ist für die Kunden.
Jetzt kann ich mir zum Glück doch ganz gut vorstellen, was du für eine Lernkurve auch selbst nochmal hingelegt hast über die letzten Jahre. Also du bist ja schon mit echt sehr viel gut, also positiv gemeint, Gepäck und Skills und vielen unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen in diesen Job eingestiegen, aber hast jetzt ja natürlich nochmal an einem, ja, in einer sehr spezifischen Branche mit einem auch nochmal einen sehr, sehr breiten Blick auf alle Herausforderungen, ja, sicherlich auch nochmal viel Neues entdeckt. Wenn du jetzt so ein bisschen dich mal rausziehst, ich weiß nicht, ob es gelingt, ja, aber du bist ja auch, der Chris, ja, der nicht nur für Clark tolle Sachen macht, oder bei Clark tolle Sachen macht, und jetzt mal so ein bisschen auf deine Journey bisher guckst. Ich fand es auch ganz gut, dass du das nicht Karriere nennst, wie ich das angefragt hatte, sondern dass du es eher Journey nennst. Ich will jetzt nicht wissen, wie lang die Journey noch ist, keine Angst, sondern einfach nochmal ein bisschen zu abstrahieren. Ja? Also was glaubst du, machst du jetzt anders als vielleicht noch vor x Jahren oder vor Clark, vor dieser Erfahrung? Und vielleicht könnte davon auch jemand profitieren, der vielleicht jetzt auch noch ein bisschen jünger ist als wir beide und auch noch ein bisschen was vor sich hat. Wie ist so dein Blick auf ja, was hast du dir angeeignet und wie machst du Dinge heute eben einfach anders als vielleicht noch damals, wobei sie vielleicht sich die Herausforderungen sich ähneln?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich denke, jetzt und vielleicht zu sagen, wie du gesagt hast, durch Clark, das war natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung, wo ich super viel gelernt habe. Ich denke, eine Thematik, die ich wirklich dann hautnah sozusagen miterlebt hat und habe und gestalten durfte, ist so ein bisschen die Thematik, wenn man eine Idee hat und auch glaubt, dass sie groß werden kann und mit anderen Leuten spricht, dann manche glauben da schon dran, finden das super. Gibt natürlich auch immer viele, die sagen, gibt viele Probleme, Hürden und so weiter und vielleicht kann das auch alles gar nichts werden. Und ich glaube, eine Sache, die ich gelernt habe durch Clark, aber auch natürlich Gespräche mit vielen anderen Startup-Gründern ist, dass häufig viel mehr geht, als viele so sagen. Bedeutet, wenn man eine Idee hat und gut drüber nachdenkt, nicht jede Idee sozusagen wird ein Erfolg, aber es ist schon sehr viel möglich. Und es ist aber auch immer sehr harte Arbeit und es gibt viele sozusagen Punkte auf der Journey, wo es auch schief gehen kann. Und das ist, glaube ich, dann schon ein bisschen anstrengender oder ein bisschen, man braucht ein bisschen längeren Atem, als dann manche meinen. Ja, also ich glaube, wie gesagt, wenn man eine gute Idee hat, große Idee, dran glaubt, man sollte mit Leuten sprechen, die sich auskennen, aber sich auch nicht zu sehr davon abhalten lassen, wenn andere Leute sagen, weiß ich gar nicht, ob das groß werden kann, sondern es vielleicht einfach probieren dann. Aber man sollte auch davon ausgehen, dass es nicht ein Overnight-Success wird, sondern eher ein Marathonlauf. Das ist eine Sache, die ich sicherlich für mich mitgenommen habe. Eine zweite Thematik ist, ich meine, wir haben ja beide früher in der Beratung gearbeitet und in vielen Projekten ging es eben darum, unsere Kunden effizienter zu machen, die Marketingausgaben effizienter zu gestalten oder den Vertrieb effizienter zu gestalten. Und Effizienz, das ist schon wirklich, wirklich wichtig, auch wenn man, insbesondere wenn man eine Firma gründet. Man hat erstmal kein oder wenig Geld und mit dem wenigen Geld muss man möglichst viel schaffen, damit man dann weiteres Geld bekommen kann, zumindest wenn man Finanzierung benötigt mit seinem Geschäftsmodell. Und wir haben von Anfang an wirklich viel Wert auf Effizienz gelegt und versucht, jeden Marketing-Euro oder zumindest jeden tausendsten Euro in Tausenderblöcken sozusagen wirklich zu verstehen, wie viel Umsatz bringt das, wie viel Kunden bringt das, nicht Verträge einzugehen, wo wir erstmal 300.000 Euro ausgeben auf einem Kanal und hinterher gucken wir mal, ob das gepasst hat, sondern wirklich, wirklich sehr mit Maß und Testing vorzugehen und auch in der Gesamtfirma direkt halt sehr stark Wert auf Automatisierung gelegt, im Service, in der Beratung, mit dem Chatbot. Und ich denke, dass das schon ein ganz wichtiger Treiber dafür war, dahin zu kommen, wo wir jetzt stehen und auch Investoren überzeugen zu können. Also wir sind ja ein deutsches Unternehmen oder Unternehmen mit deutschen Wurzeln sozusagen. Insofern Effizienz ist natürlich sowieso wichtig. Aber nein, ich glaube, wenn man eine Firma gründen möchte, selbst wenn man vielleicht eine große Finanzierung bekommt oder vielleicht dann ein paar Millionen Euro oder sogar mehr, ist es extremst wichtig, mit dem Geld sehr gut umzugehen. Jetzt in der aktuellen Situation sieht man es ja auch wieder, dass das eine oder andere große Startup ja vielleicht Leute entlassen muss oder die Marketing-Spends extremst runterdreht, und das ist dann immer sehr schwierig, und wir versuchen da eben ja von vornherein nicht ja Spends zu haben, die man vielleicht bereut oder wo man große Änderungen aufnehmen muss. Also ich denke, das ist auch eine wichtige Thematik. Ansonsten, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt neu bei Clark, die Erkenntnis, sondern auch schon vorher auch in der Beratung, wir zusammengearbeitet haben. Das Team ist halt einfach der Kern dessen, was man aufbaut. Und wenn man gute Co-Founder hat, gute Kollegen hat, gute Mitarbeiter, guten Chef, wie auch immer, das ist eine Kernvoraussetzung. In vielen Businessmodellen muss man vielleicht mal pivotieren, muss Sachen anders machen als gedacht. Und wenn man ein gutes Team hat, dann kommt man auf neue gute Ideen, hat zusammen das Vertrauen, das anzugehen. Und vielleicht auch mal, wenn es eine Zeit lang nicht so läuft, sozusagen das zusammen anzugehen, zusammen an einem Strang zu ziehen. Es ist, glaube ich, essentiell. Und für, ich glaube, alle erfolgreichen Firmen, die haben ein sehr gutes Team, was sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet, egal ob jetzt Startup, wie bei Accelerate in der Beratung bei euch. Das ist, glaube ich, immer Kern.
Absolut. Also ich kann mich auch nur anschließen, aber ich finde es auch eine schöne Zusammenfassung. Groß denken, ja, und dann ein gutes Team sich suchen, mit dem man effizient für einen Marathon trainieren kann. Und zwar Tag für Tag und währenddessen auf Atomebene schauen, was sich optimieren lässt. Also klingt eine harte Arbeit, ja, aber klingt aber natürlich auch nach großer Vision. Und ich glaube, das ist sind zwei Dinge, die man sich eigentlich auch bei jeder Aufgabe vornehmen sollte. Also insofern, finde ich tolle, wie auch immer, Lesson learned. Und eigentlich auch ein schönes Schlussplädoyer an euch alle da draußen, die vor kleinen, mittelgroßen, großen Aufgaben stehen. Ja, denkt groß und fangt schon mal an zu trainieren, sucht euch das richtige Team. Chris, an dieser Stelle tausend Dank für das total angenehme Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel rausgezogen, unheimlich viel mitgeschrieben, dass ich nochmal versuchen werde, zusammenzufassen in meinem dann zugehörigen Post zum Podcast. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Chris, ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, und wir wurden nicht gepudert. Ja, bei 28 Grad Innenraumtemperatur sind trotzdem keine Schweißperlen geflossen. Also grandios. Ich hoffe, du kommst mal wieder vorbei. Du weißt ja, was ist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dem einen oder anderen da draußen macht es Spaß zuzuhören.
Ja, hört rein, schaut zu und wie immer sagt uns, wie ihr es findet und fandet. Und wenn ihr Anregungen habt, geht auch gerne sonst auf Chris und mich direkt zu. Wir freuen uns. Vielen herzlichen Dank.